Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Kein Bock auf Hierarchien, dafür Bock auf Eigenunternehmen. In dieser Folge erzählt Mario Jung, warum er nie für klassische Jobs gemacht war, wie er mehrere Unternehmen aufgebaut hat und welche Fehler, Learnings und Mindsets wirklich entscheidend sind. Eine Folge über Unternehmertum, Verantwortung und warum Spaß an der Arbeit alles verändern kann. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im 5-to-9 Club Podcast, lieber Mario Jung.
Dankeschön, schön hier zu sein.
Ja, Mario, auch von meiner Seite, schön, dass du dabei bist. Und für die, die dich jetzt nicht kennen und OMT nicht kennen, stell dich doch gerne meinen eigenen Worten kurz vor.
Der OMT, also mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT, habt ihr ja eben gesagt. Der OMT ist eine Fortbildungsplattform für Online-Marketing und E-Commerce. Wir kommen aus dem Online-Marketing und gehen gerade immer tiefer ins E-Commerce rein, einfach um die Kreise ein bisschen zu erweitern. Ich glaube, mehr muss man erstmal nicht wissen. Ich bin Gründer noch einer Agentur, habe noch ein paar andere Startups mitgegründet und ich glaube, das ist die Daseinsberechtigung, warum ich heute hier bin.
Definitiv. Du bist ja total viel unterwegs. Du bist ja auch noch Keynote-Speaker und du hast gerade schon gesagt, eigene Agentur bereits 2009 gegründet. Also schon viele Erfahrungswerte, die du da mitbringst. Und deswegen natürlich total interessant und spannend, da heute mal mit dir zu sprechen, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Deswegen lass uns einmal eine kleine Reise zurück machen. Du hast 2009 eine Online-Marketing-Agentur gegründet. Wie kam es dazu?
Das war tatsächlich nicht meine erste Gründung. Ich habe ganz, ganz früher, da war ich 8, 19. Eigentlich habe ich mich so während der Schule, kurz nach der Schule, mit dem Fußball finanziert und habe aber nebenbei Partys veranstaltet und tatsächlich mit zwei Freunden. Das hat sich irgendwann ein bisschen gebissen. Da hatten wir eine GbR damals noch ohne großen Plan von Gründung. Es war einfach nur, damit wir das abrechnen konnten. Sind aber dann einen Schritt weitergegangen. Ich war im Ausland, kam zurück, habe einen Job gesucht und ein Freund, mit dem ich auch die Partys gemacht habe, war mittlerweile an der European Business School hier bei uns im Rheingau und hat daraus, das war so die Zeit, als StudiVZ verkauft wurde an Holzbrink, kam mit dem Gedanken einer Sport-Community auf mich zu und ich hatte nichts zu tun, im Sport tief verankert, habe gesagt, ich bin dabei, waren 7 Gründer. In der dritten Finanzierungsphase mussten wir nach Berlin und da hatte ich keinen Bock drauf. Und ich wollte halt weiter Fußball spielen und in Berlin kannte mich keiner. Dafür ganz oben hat es nicht gereicht, sonst hätte ich ja nicht arbeiten müssen, aber semi-professionell halt Fußball gespielt. Und dafür wollte ich in der Region bleiben. Bin dann aus dem Startup raus und hab dann aus meinem Netzwerk in Berlin dem einen oder anderen mit Thema Facebook und Google geholfen, weil ich einfach da während der so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. In den ersten 3 habe ich umsonst geholfen. Dann habe ich gemerkt, da kann man Geld mit verdienen und hab so nach und nach eine Agentur für Facebook und also Facebook-Dienstleistungen, ging es noch so um FBML-Seiten und sowas, schon lange her. Und dann noch das Thema SEO angeboten. Und das waren so die Anfänge, da kamen die ersten Updates und so weiter. Und dann wurde das halt mit der Zeit immer größer.
Wie ist das so entstanden, dass du von vornherein direkt in diese Gründungselemente reingerutscht bist? Hast du da familiäre Hintergründe, die auch selbstständig waren oder gegründet haben? Das ist ja nichts, was man aus meiner Perspektive zumindest mal ebenso auch als junger Mensch macht.
Das ist richtig, aber nein, in meiner Familie, mein Vater war Beamter. Der hätte mich auch gerne mal gesehen. Ich habe tatsächlich, weil jetzt verrate ich hier ein Geheimnis, ich weiß nicht, ob ich das jemals, ich glaube, es steht auch nicht in meinem LinkedIn-Profil. Als ich 16 war, habe ich keine Eignung fürs Gymnasium bekommen. Ich war auf einer halb privaten Realschule und habe dann eine 2-jährige Ausbildung am Rathaus hier in Hofheim gemacht, als Beamter. Also ich war Beamter auf Widerruf, hieß das, glaube ich, damals. Und ich habe relativ schnell erkannt, das ist nicht das, was ich machen möchte auf Dauer. Und habe dann nochmal angefangen zu studieren. Also erstmal mein Abi zu machen und dann zu studieren. Aber ich habe eigentlich immer nur studiert, um mich selbstständig zu machen. Ich wollte nie in einer Abhängigkeit arbeiten. Warum? Es gab gar kein Negativerlebnis oder wie auch immer. Ich habe nach meinem Auslandsaufenthalt und bis ich dieses Startup gegründet hatte, wo ich gefragt wurde, mal kurz bei American Express gearbeitet. Und dort hatte ich verschiedene Vorgesetzte und eine, von der konnte ich echt was lernen und da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Aber ich hatte auch 2, wo ich das Gefühl hatte, damals schon, da komme ich nicht weiter. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich etwas kreieren und formen möchte und nicht mir von vielleicht Personen, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich nicht weiterbringen, auch noch was erklären lassen muss oder vorgeben lassen muss. Da ich mit Hierarchien, ich bin auch nicht beim Bund gewesen, weil ich ja auch schon im Fußball immer ein bisschen Probleme mit Trainern hatten, wenn ich nicht so zufrieden war mit dem, was sie uns beigebracht haben, beziehungsweise wie so die Mannschaftsführung war. Es war früh klar, ich hatte mal einen Trainer, der hat gesagt, du wirst selbst irgendwann mal Trainer werden, weil du bist so viel am Reden und am Strukturieren, Organisieren. Und das hat sich im Privatleben beziehungsweise im beruflichen Leben, nicht privat, privat ist falsch, aber statt Fußball im beruflichen Leben relativ schnell abgezeichnet, dass ich lieber selbst gern ein bisschen die Zügel in der Hand habe und habe so das eine oder andere Unternehmen auf die Beine gestellt. Es war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht dafür geschaffen bin, in einem abhängigen Job, also in einem von jemand anderem abhängigen Job zu arbeiten, sondern eigentlich auf eigenen Füßen stehen will. Aber wie gesagt, es gab kein besonderes Erlebnis oder dass ich irgendwie in meiner Familie, der Bruder meines Vaters war selbstständig, aber mit dem hatte ich wenig Kontakt. Das war nicht der Grund. Also es gab keinen Impuls, außer dass ich selbst relativ gut für mich schnell erkannt habe, dass ich mit den falschen Hierarchiestrukturen Probleme habe und dann lieber meine eigenen schaffe.
Ja, spannend und auf deiner Seite auch verständlich. Und ich finde, da schließt sich automatisch so eine Frage an, nämlich wie schaffst du das dann in deinem eigenen Unternehmen so zu führen, dass sich Menschen dort wohlfühlen in diesem Kosmos? Und das ist ja auch eine Art Führen, also was heißt eine Art? Du führst ja auf jeden Fall ja Unternehmen. Wie schaffst du es da eben entsprechend den Mitarbeitenden das richtige Gefühl zu vermitteln?
Gute Frage. Habe ich am Anfang gar nicht so gut geschafft, muss man ganz klar sagen. Ich habe viel als Trainer gelernt. Du hast schnell erkennen, also als Fußballtrainer, auch da habe ich die A-Lizenz. Das heißt, ich habe auch schon tatsächlich Herren mit jungem Alter, 32 Jahre, habe ich eine Mannschaft mit einem Profitrainer zusammen als Co-Trainer in die Regionalliga geschafft damals. Also da waren teilweise die Spieler älter als ich und trotzdem haben wir relativ schnell erkannt und auch ich habe selbst für mich erkannt, dass man einfach Personen nicht alle über einen Kamm scheren kann. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den halte ich auch bis heute. Es ist schwierig manchmal zu verkaufen. Klar, es gibt Regeln, die gelten für alle, aber es gibt Dinge, die kann man nicht bei allen gleich ansetzen. Der eine hat Probleme mit der Freundin, der andere hat vielleicht ein krankes Kind, der nächste, keine Ahnung, irgendwelche anderen Umstände und du kannst einfach nicht alle gleich behandeln. Das geht nicht, auch wenn man immer sagt, das muss so sein, das funktioniert nicht. Im Fußball ist es so, dass ich einen Kapitän mit 10 Jahren Erfahrung anders behandeln muss als einen, der aus der A-Jugend kommt. Und genauso ist es im Job halt auch. Ein Senior muss ich anders behandeln, anders ansprechen wie vielleicht ein Junior. Und ich glaube, wenn man das gut schafft und vor allem auch jedem seine Meinung zumindest hört. Also ich bin immer jemand, der per se nicht Nein sagt, erstmal, sondern immer erfrage, wieso jemand etwas machen möchte, eine Idee hat oder wie auch immer. Und wenn sie dann mit mir, mit meiner Meinung nicht konform geht, dann nehme ich mir das erstmal zurück, lass mich drüber nachdenken. Oder wenn ich wirklich eine andere Meinung habe, versuche ich mit kritischen Fragen, die Person auf diesen Stand zu bringen, vielleicht selbst Nein zu sagen. Also ich versuche immer mit mehr Weitblick jemanden in eine richtige Richtung zu bringen. Und wenn er es schafft, mich oder sie, es muss ja kein er sein, also er sage, das gilt natürlich für Frau und Mann gleich, wenn die Person es schafft, mich trotzdem mit Rückgrat von etwas zu überzeugen, ich kann mich an keine Situation erinnern, außer wo es vom Budget her nicht gepasst hat, wo ich gesagt habe, probier es nicht aus. Aber steh dann auch zu dem Ergebnis. Das ist so ein bisschen das, wie ich an sowas gerne herangehe, sofern mir die monetären Möglichkeiten gegeben sind. Es gibt sicherlich auch Mitarbeiter in meiner Vergangenheit, ich weiß nicht, wie viele ich in meinem Leben eingestellt habe, die das sagen würden, wenn sie das hören, das hat er nicht so gemacht, aber ich versuche danach zu leben. Ja, und du weißt, wie es ist als Unternehmer, es gibt keine richtige Unternehmerausbildung da draußen. Das meiste lernen wir im Austausch mit anderen oder indem wir Fehler machen. Aber ich sage immer, ein Fehler ist nur ein Fehler, wenn man ihn nicht zweimal macht. Aber selbst das ist mir schon passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man muss Beratungsresistenz auflösen. Man muss meiner Meinung nach versuchen, aus seinen Fehlern zu lernen und auch die Meinung von Personen hören, bewerten, für sich einbinden, selbst wenn sie nicht auf demselben Level wie du rumlaufen, sondern auch ein Junior kann eine gute Idee haben. Selbst meine große Tochter, die ist jetzt 13 geworden, hat mich schon mal auf eine echt gute Idee gebracht, wie ich mit meinem Personal besser umgehen kann. Die Anekdote kann ich hier nicht erzählen, weil die geht einfach nicht, auch wenn sie spannend wäre, weil das ist eher ein bisschen berührend, peinlich für mich. Aber manchmal sind ja diese Momente, die gar nicht auf der Arbeit passieren, die dir von jetzt auf gleich so einen Blitz in den Kopf schießen und denken, ey, wieso hast du da noch nie drüber nachgedacht? Und ich glaube, wenn man dafür offen ist, vor allem Selbstkritik auch akzeptiert oder auch von anderen akzeptiert, solange sie natürlich im Rahmen ist und unter vier Augen oder vorm Team, muss es halt dann auch in einer gewissen Art und Weise passieren. Und man seinen Stand dadurch nicht verliert, seine Stellung, seine Hierarchie nicht angegriffen wird, dann glaube ich, ist das absolut in Ordnung, wenn man auch Kritik äußert und ein Chef, der damit umgehen kann, kann ein guter Chef werden.
Ich hasse das Wort Chef.
Ja, ja, danke, Mario, für die ehrliche Antwort. Ich glaube, das ist ja auch was, was du ja auch selber auch gesagt hast gerade, über die Jahre man wahrscheinlich auch sich selber beibringen muss, Führungsperson zu werden. Deswegen, ich fand die Antwort ganz schön, so wie du es beschrieben hattest. Lass uns da nochmal genauer reingehen in die Anfangszeit, bevor wir jetzt gleich weitergehen zu OMT. Du hast anfangs gesagt, du warst dann aus dem Startup raus, du wolltest nicht mit nach Berlin. Wie ging es dann für dich weiter? Du hattest dann die ersten Kunden, die du erstmal kostenlos betreut hast im Thema Online-Marketing. Wie ging es dann, wie ist daraus dann eine Agentur entstanden?
Ich hatte vorher einen guten Freund, der auch bis heute mein Partner ist, der überhaupt nicht aus dem Online-Marketing kommt. Wir kannten uns vom Sport eigentlich. Also wir sind auch in derselben Stadt groß geworden, aber eigentlich haben wir uns beim Fußball kennengelernt, haben auch irgendwann noch mal Berührung in meinem Studium gehabt, aber von Feiern bis über Fußball über die Jahre einfach gut befreundet. Und er ist eigentlich Portfolio-Manager, also im Aktienbereich unterwegs, hat auch mal in der M&A-Boutique gearbeitet. Und wir haben uns immer, meistens wenn wir feiern waren, danach, ich trinke keinen Alkohol, muss ich dazu sagen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, das war irgendwie mit Alkohol, unter Alkoholeinfluss, wir haben oft danach nachts noch im Auto gesessen und über Ideen gesprochen. Und irgendwann meint er zu mir, oh, ich bin überhaupt nicht zufrieden in meinem Job, lass uns doch mal einfach eine Hülle gründen und die erste Idee, die wir haben, die mir irgendwie realistisch ist, setzt einer von uns beiden um und wir sichern uns gegenseitig ab. Das war für mich auch eine coole Idee. Ich habe ein bisschen Geld mit dem Fußball verdient, er auch, aber er war auch schon im festen Job drin. Ich bin gerade aus diesem Startup raus und habe eigentlich kein Einkommen gehabt außer dem Fußball. Und dann habe ich, wie gesagt, weil ich viel Zeit hatte, drei Unternehmen so geholfen, die ich irgendwie kannte. Und dann kam eine Anfrage. Grüße gehen raus an den Markus Seidel. Der Markus Seidel ist Gründer von Gutscheine.de, macht jetzt Adsell, also ein Affiliate-Netzwerk. Und er hat mich angefragt, hey, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen im Thema Social-Media-Arbeit und noch eine andere Komponente. Und dann habe ich gesagt, ja, Markus, aber ich kann das nicht umsonst machen. Dann kam direkt mit mehreren Projekten zu mir und zufällig auch einer seiner Wettbewerber, das war Sparwelt. Alle im Thema Facebook. Und ich habe selbst so an meiner eigenen Sichtbarkeit in den Suchmaschinen gearbeitet, als SEO, weil ich hatte noch keine Aufträge, bis dann tatsächlich ein Kunde kam, das war damals, heute wäre das mit Abstand nicht mehr der größte, aber das war über 3-4 Jahre lang unser größter Kunde, so mit 3.000-4.000 Euro Investment im Monat und das war Teamsportbedarf. Teamsportbedarf ist ein Dienstleister für, ein Shop für Teamsport, also vor allem Fußball. Und der hat sich gedacht, warte mal, ein SEO, der die A-Lizenz im Fußball hat, einen besseren Match kann es ja gar nicht geben. Und hat mir dann das Vertrauen geschenkt und ich durfte seinen Job optimieren. Und tatsächlich, das war eine Erfolgsstory. Ich konnte mich ein bisschen ausleben. Er hatte auch ein bisschen Ahnung. Und dann, dadurch wurde man immer ein bisschen sichtbarer. Ja, kamen dann Empfehlungen und so weiter. Es ist langsam gewachsen. Es kam dann irgendwann der erste Mitarbeiter dazu, 2010, glaube ich. Wir waren dann bis 2015, ich glaube so 4-5 Leute. Es ging sehr langsam am Anfang, aber es hat einen Grund gehabt. A, ich habe mich weiter auf den Sport konzentriert. B, ich habe auch noch studiert, auch sehr lange, weil ich immer nur nebenbei studiert habe. Und ja, wir haben uns auch ein relativ lockeres Leben gemacht, das muss man sagen. Robin hat weiter so ein bisschen im Portfolio-Management gearbeitet, da haben wir auch eine Firma aufgebaut, weil du vorhin gesagt hast, wir reden dann später über den OMT, also es gab noch ein paar mehr Firmen, die wir gebaut haben, auch in ganz anderen Bereichen. Und dann haben wir uns auch ein bisschen mit Gründerförderung beschäftigt und so kam ein oft mit Opportunitäten. Und am Ende meinte dann Robin zu mir, wir waren beide gerade das erste Mal Vater geworden, hatten den Plan, das zweite Mal Vater zu werden und hier im Rhein-Main-Gebiet ist nicht so günstig zu leben, muss man ganz ehrlich sagen. Meinte er, wollen wir eigentlich mehr? Ja, eigentlich schon, wenn ich überlege, was jetzt so auf uns zukommt. Bei mir kamen dann auch Zwillinge, also Kind 2 und 3, bei ihm das zweite Kind. Das war 2015. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt was machen. Also wir beschäftigen uns mal mit unserer eigenen Sichtbarkeit und so weiter. Hab dann mal bei ein paar Konferenzen angefragt. Ich habe eigentlich nirgendwo einen Platz gekriegt, weil mich keiner kannte. Und das war dann die Geburtsstunde des OMT. Ich habe dann irgendwann gesagt, wisst ihr was? Ich will jetzt keine Schimpfwörter nutzen. Sorry Leute, ihr geht mir echt alle auf den Piep. Ich mache das jetzt selbst. Ich besorge mir jetzt meine eigenen Konferenzplätze und habe dann meine erste Konferenz gebaut 2015 und dann ist daraus halt diese Plattform OMT entstanden.
Stark. Also auch, dass ihr die Agentur so weit über die Jahre aufbauen konntet, bis ihr dann, sorry, ich habe gerade irgendwie den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte, Mario, in der Gründungsphase selber, das hat sich alles so ein bisschen angehört jetzt, als ob das alles so locker, easy von der Hand ging, aber hattet ihr da auch irgendwie größere Herausforderungen in der Gründungsphase?
Wir hatten halt den ganz großen Vorteil, dass wir anderweitig Geld verdient haben. Ja, das muss man immer dazu sagen. Ich hatte schon während dem Studium immer den großen Vorteil, dass wenn andere studieren und arbeiten gehen mussten und Sport machen, wenn sie überhaupt Sport machen, dass ich halt immer das Geld verdienen und das Sport machen miteinander hatte. Und ja, das waren am Anfang nur ein paar hundert Euro. Irgendwann war es auch ein bisschen mehr. Und klar, wenn du zu Hause wohnst, welcher Student hat ein paar hundert Euro zur Verfügung? Und später dann, ich konnte auch problemlos ausziehen. Ich habe während meinem Studium auch geheiratet und alles drum und dran. Also das war alles überhaupt kein Problem, weil ich da finanziell immer einigermaßen gut aufgestellt war, obwohl ich kein Geld von zu Hause bekommen habe. Es war schon alles natürlich sehr gesegnet dadurch. Das muss man dazu sagen. Deswegen hatten wir eine große Komponente weniger, was Schwierigkeit anging. Es hätte auch was schief gehen können. Nichtsdestotrotz ist Robin auch viel später aus seinem Job rausgegangen, weil zwei Leute zu finanzieren wäre nicht so einfach gewesen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Er kam dann 1,5 Jahre später dazu, hat dann seinen wirklich sehr hoch bezahlten Job als Portfolio Manager. Also der hat wirklich schon gutes Geld verdient für den Anfang eines Berufsbildes. Aber der musste jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurückfahren und hatte da keinen Bock mehr drauf. Und dann hat er gesagt, nee, ich gehe jetzt auch raus. Mit dem, was wir jetzt in der Agentur verdienen, kriegen wir das refinanziert. Ich habe mich auch dazu committed. Ich meine, am Ende hat er erstmal nichts dazu beigetragen. Ich habe ihn trotzdem mitfinanziert, weil wir mit ihm andere Dinge aufgebaut haben, die ein bisschen länger gebraucht haben, bis sie profitabel wurden. Und so haben wir das heute auch sehr gut strukturiert. Also wenn man jetzt zurückschaut, wir haben ja die Agentur immer noch am Laufen. Die betreut jetzt ein dritter Gesellschafter, den wir vor 8 Jahren dazugenommen haben, der das auch sehr, sehr gut macht und viel besser macht als ich vorher. Das total in die Professionalität geführt hat. Ich betreue quasi das mittelfristige Geschäft mit Startups, OMT. Und da gibt es noch 1, 2 andere Themen, wo ich so, also OMT mache ich halt als Geschäftsführer und die anderen betreue ich im Prinzip, indem ich die berate und beratend zur Verfügung stehe. Und dann haben wir noch das ganz langfristige Geschäft, wo wir halt über Aktieninvestments, gibt es noch ein paar andere Themen in dem Portfolio, die sehr langatmig sind, so dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Wir haben immer kurzfristig Geld. Wir haben jetzt über die Jahre, das machen wir jetzt seit 2009, natürlich auch in unserem Aktienportfolio nicht nur ein paar Euro verdient. Das muss man ganz klar sagen. Also dieses Investment in diese Person hat sich auch für mich sehr gelohnt, dass ich ihn von Anfang an als Teilhaber mit dazugenommen habe, was ja natürlich die Refinanzierung der Agentur sehr gehemmt hat am Anfang. Ich meine, bezahl mal direkt 2 Geschäftsführer, wo nur einer Geld verdient. Das ist natürlich auch für die Entwicklung am Anfang nicht förderlich, weil ich kann keinen Mitarbeiter einstellen und wachse natürlich langsamer. Es war trotzdem langfristig die bessere Entscheidung, mal abgesehen davon, dass wir auch eng befreundet sind, zusammen gebaut haben, mittlerweile unsere Kinder zusammen in der Schule waren. Also der dritte Partner, der dann dazu kam, kam eigentlich erst als Freelancer dazu, weil ich habe SEO angeboten und Social Media und er war PPC, also Performance Marketer und Webanalyst. Und ich habe ihn eigentlich im Cross-Selling mitverkauft und irgendwann kam er auf mich zu, weil es so gut funktioniert hat und wir kannten uns auch über Umwege durch den Fußball, habe ich dann gesagt, hey, hast du nicht Bock? Und man muss dazu sagen, sein Vater hat auch eine große Agentur geführt, allerdings in einem ganz anderen Bereich. Und der hat natürlich auch Wissen mitgebracht, Vorerfahrung und einen Ansprechpartner mit seinem Vater, der ihm helfen konnte. Und tatsächlich hat die Agentur jetzt, ich meine, so über 60 Mitarbeiter. Und ja, die steht ganz gut da. Könnte natürlich noch besser dastehen, aber da muss man dann wirklich sagen, wenn man mehrere Firmen nebeneinander hat und nicht den Fokus nur auf einem Objekt hat, dann bleibt natürlich auch auf der einen oder anderen Stelle ein bisschen Performance auf der Strecke. Wir hätten sicherlich auch schon eine über 100-Mann-Agentur haben können, aber hey, so what? Alle sollen auch noch leben können. Wir haben viel mehr Spaß damit, indem wir nicht nur auf ein Pferd setzen und im Rahmen der Diversifizierung. Sowas lernt man, wenn man einen Portfolio-Manager mit dem Team hat. Macht es natürlich auch Sinn, auf vielleicht 2 oder 3 Pferde zu setzen am Ende, um das Risiko ein bisschen abzufedern. Also den Weg, den wir da gegangen sind. Also wir würden es heute schneller machen. Mit der Erfahrung, die wir haben, könnten wir die Agentur auch in 5 Jahren aufbauen, statt in 10 oder 12. Jetzt sind es ja mittlerweile 16, oder 17 fast schon. Aber mit dem Wissen, das wir heute haben, tatsächlich bin ich auch noch an 2 weiteren Agenturen beteiligt, die mein Wissen bekommen. Wir helfen auch beim OMT ganz vielen Agenturen mit Wissensgebung und dann würden, das haben wir dann auch deutlich schneller groß. Also groß sind die nicht, aber die sind schneller gewachsen als wir damals.
Ja, also danke für den Einblick und ich glaube, das ist was man auf jeden Fall sich mitnehmen kann als Learning hier raus, dass man sich, also würdest du, wäre das was du generell empfehlen würdest, wenn man jetzt als Gründer oder als Gründerin startet, dass man sich breiter aufstellt? Oder würdest du sagen, ey, versuch dich eher lieber ein Jahr, geh all in und spitz rein und versuch das Ding groß zu machen? Oder wäre das was, was du generell sagen würdest, eher vielleicht breiter aufstellen und auf mehrere Pferde setzen?
Sehr gute Frage. Nein, ich würde erst spitz reingehen. Ich würde sogar teilweise noch spitzer reingehen. Das heißt, werde Experte in einem bestimmten Bereich und konzentriere dich auf die Sache, wenn es als Dienstleister ist, aber beim Produkt ähnlich. Wenn du ein Produkt hast, spezialisiere dich auf dieses Produkt und mach das Produkt zu dem Besten, was es da draußen gibt. Vergiss nicht, dass es auch Marketing und Co. gibt, weil nicht das beste Produkt gewinnt immer. Manchmal gewinnt auch das bessere Marketing. Aber die Qualität ist trotzdem am Ende wichtig, um am Markt zu bleiben. Später sich zu diversifizieren kann Sinn machen. Am Anfang gehe ich sogar noch weiter, versuche am Anfang eher auf Gewinne zu verzichten und versuch dir sofort andere Experten mit an Bord zu holen. Also meinen Startups empfehle ich zum Beispiel heute im Dienstleistungsbereich, muss ich mal dazu sagen, der fünfte Mitarbeiter sollte ein Vertriebler sein. Also hol dir jemanden rein, der vielleicht, oder ein Marketingmitarbeiter oder einer, der beides kann, und dann splittest du es vielleicht, wenn du 8, 9 Leute hast, auf 2. Der Punkt ist, wenn du dich nur um dein Produkt kümmerst, wächst du auch nicht. Wenn du dich nur ums Marketing kümmerst, dann hast du langfristig ein Problem, am Markt zu bleiben, hast zu viel Churn. Trotzdem glaube ich, dass es sehr wichtig ist, sich immer um den Kern zu kümmern, aber dann zu akzeptieren, Geld für wichtige Elemente auszugeben. Und das ist, wenn du Bootstrap bist, immer ein Problem. Wenn du einen Investor an Bord hast, der dir Geld zur Verfügung stellt, ja, da holst du dir vielleicht auch andere Themen mit rein. Ich will es nicht Probleme nennen, das kann auch gut sein. Aber dann hast du das Geld zur Verfügung, dir vielleicht auch schnell die Wachstumstreiber reinzuholen und vielleicht auch deine Arbeitszeit human zu belassen. Ja, also wenn du dich am Anfang um Buchhaltung kümmern musst, um Marketing, um Vertrieb und dann noch ums Produkt oder die Dienstleistung zu optimieren, man kann ja auch in der Dienstleistung Produktisierung betreiben, dann wird es halt schnell aufwendig. Aber man sollte sich klar sein, in der Gründung, meiner Meinung nach, gerade wenn das Geld nicht vorhanden ist, ist halt Zeit ein wichtiges Gut. Und dann sieht der Arbeitstag halt nicht aus wie 37,5 oder keine Ahnung, 9-to-5 Job und so. Ich kenne die Bezeichnung alle gar nicht. Das ist für mich noch nie Thema gewesen. Das Allerwichtigste ist aber, finde etwas, wo dass deine Arbeit nicht als Arbeit wirkt oder für dich sich anfühlt. Also ich war noch nie in meinem Leben urlaubsreif. Obwohl ich arbeite wie ein Tier ab und zu. Also wirklich, es gibt Zeiten vor so einem Event, da habe ich auch mal 60, 80 Stunden drin, eine Zeit lang, trotz Kinder und allem drum und dran. Und ich versuche, meine Kinder nicht zu vernachlässigen. Aber ich arbeite dann abends, nachts, ich schlafe weniger, was auch immer. Ob das gesund ist, sollen andere beurteilen. Ich mache auch viel Sport. Aber das geht nur, ich würde auch den ganzen Tag Fußball spielen. Das macht aber mein Körper nicht mehr mit. Das geht halt nicht. Und dementsprechend am Schreibtisch sitzen und hier am Wochenende, wenn ich hier sitze, weil meine Kinder unterwegs sind oder weil ich gerade nichts zu tun habe, dann mache ich halt keine Buchhaltung oder sowas oder Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Da setze ich mich an die Tafel, mache Strategie, überlege Projekte, die mir Spaß machen, wo ich dann auch gern meinen Sonntag für opfer. Also lange Rede, kurzer Sinn, dein Job darf sich nicht wie Arbeit anfühlen, sonst hast du schon ein Grundproblem. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du auch bereit mehr als, dann guckst du nicht auf Uhrzeiten. Das ist scheißegal. Und ja klar, KI hilft dir vielleicht effizienter aufzustellen, wenn du Glück hast. Aber das heißt nicht, dass du weniger arbeiten musst. Dann mach halt noch mehr. Dann komm halt noch schneller voran. Und ich glaube, wenn du das geschafft hast, ist alles andere egal. Wenn du deinen Job als Spaß ansiehst, als Hobby, dann reden wir auch nicht über Work-Life-Balance, dann reden wir nicht über irgendwelche psychischen Erkrankungen oder sonst irgendwas. Wenn du etwas Spaß hast und dir das nicht vorgaukelst, sondern wirklich Spaß dran hast, dann gibt es diese Probleme nicht und dann haben wir auch das Thema Arbeitszeit nicht. Deswegen sage ich auch jedem Arbeitnehmer oder jedem meiner Freunde, das ist schön für einen Gründer, das muss auch nicht als Gründer sein. Ich kann auch einen Job in der freien Industrie haben, wenn ich mich voll damit identifiziere, wenn ich richtig Spaß dran habe, habe ich auch kein Problem damit, Überstunden zu machen oder auf eine Führungsposition zu gehen oder wie auch immer. Dann will ich arbeiten, dann will ich meinem Hobby hinterhergehen. Ich habe einen guten Kumpel, der schafft das auch in der Abhängigkeit, aber ich schaffe das halt nicht. Für mich ist das keine Option.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Call, auch an alle da draußen, die jetzt zuhören. Spaß ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der nicht untergehen sollte, weil alles andere damit leichter fällt. Und klar, das ist leicht gesagt als getan, weil man muss herausfinden, woran man Spaß hat. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, aber definitiv ein guter Call. Ich habe nochmal eine Rückfrage zu OMT selbst. Weil vielleicht denken das auch viele Hörer jetzt gerade, die vielleicht auch an ein großes Event denken, das im Mai kommt, wo ja der Name sehr ähnlich ist. Nennen wir mal das ganze
Name. Das ist kein Problem, ich liebe die Urne.
Sehr gut, weil wir sind auch auf jeden Fall da dieses Jahr. Ich dann auch zum insgesamt dritten Mal. Das ist natürlich ein Event, was es, glaube ich, seit 2010, 2011, glaube ich, ungefähr gibt. Hilf uns mal auf die Sprünge. Ich weiß gerade nicht genau, wer zuerst da war. OMT, OMR spielt auch keine Rolle. Aber ich vermute mal, du wirst häufig darauf angesprochen, oder?
Ja, die Namensähnlichkeit ist natürlich nicht zu verkennen. Ich war auf der ersten oder zweiten OMR damals in der Großen Freiheit in Hamburg, wusste aber nicht, dass das die OMR ist. Da waren so 300 Teilnehmer, 400, ich weiß es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Mich hat ein Kunde damals mitgenommen, da war Konferenz noch gar nicht bei mir im Kopf. Also lange Rede, kurzer Sinn, die gab's vor uns. Philipp macht einen mega Job, ja. Also die haben ja ein riesen Team. Ich bin selbst ein riesen Fan davon, seit 2014 immer da gewesen. Also ich sehe uns aber auch nicht 100% im Wettbewerb. Ja, wir haben Wettbewerb, ja, wir berühren uns. Es steht außer Frage, gerade wie wir uns aktuell entwickeln, denken viele, wir wollen da in die gleiche Richtung. Nein. Wir haben einen anderen Ansatz, einen ganz anderen Ansatz. Und zwar, die Namensgleichheit ist natürlich da, aber als ich den OMT gegründet habe, kannte ich die OMR nicht. Ich war zwar schon mal dort, hatte sie aber nicht auf dem Radar. Der OMT steht für Online-Marketing-Tag und sollte eigentlich ein einmaliges Event bleiben am 4.9.2015. Und auf Bitten der Community haben wir erst überhaupt weitergemacht. Und irgendwann war die Domain omt.de frei und dann habe ich mir da zugegriffen und dann hat sich das so, mittlerweile wissen viele sagen die OMT, das kommt natürlich von der OMR als Begleiter, das ist aber falsch, das ist eigentlich der OMT. Und wenn mich heute einer fragt, sage ich immer, ja, nenn es halt Online-Marketing-Treffpunkt, also so in der Art. Aber ja, ich werde öfter darauf angesprochen, tatsächlich gibt es die eine oder andere PR-Agentur, die bei mir für einen Podcast anfragt und dann auch OMR sagt und denkt, sie ist bei der OMR, auch das passiert. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, die Ähnlichkeit ist da. Wir machen auch viele ähnliche Dinge, allerdings ein anderer Ansatz. Wir gehen noch, also das, was die OMR mit ihrem Education-Bereich macht, ohne genau zu wissen, was sie da macht, glaube ich, kommt uns sehr nahe. Wir legen sehr viel Wert auf Qualität und weniger Sales-Pitches. Und wir wissen alle, dass bei großen Veranstaltungen, wo Masterclasses gekauft werden, halt doch häufiger genau das passiert. Ich war auch schon in Masterclasses bei der OMR, die sehr gut waren, aber man hört immer wieder, dass das natürlich mehr der Fall ist als bei anderen Formaten. Wir haben jetzt im März das erste Mal in einem Setup mit 2500 Teilnehmern stattgefunden und haben den Slogan weniger Show, mehr Inhalt. Da werde ich natürlich auch oft angesprochen, ob ich damit die OMR meine. Nicht nur. Also da gibt es natürlich ein paar mehr. Und ich habe gesagt, wenn wir größer werden, ohne jetzt das Ziel zu haben, in die Größe zu gehen, das sage ich auch gerne öffentlich, den Schuh will ich mir gar nicht anziehen, aber auch wenn wir auf 3 bis von mir aus 8.000 Leute hochgehen, nie auf Kosten der Qualität. Und ich finde es total cool, die Speaker, die ich mir bei der OMR anschauen kann. Manchmal überlege ich, was hat das jetzt mit Online-Marketing zu tun? Aber die passen nicht zu unserem Format. Und das ist auch in Ordnung so, dass die sich da abgrenzen. Und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Bei uns kommt dann halt das Branchen-Highlight zu LinkedIn mit dem Richard van der Blom oder im Thema Social Media Marketing mit Felix Beilharz oder ich könnte jetzt zig Beispiele nennen. Die sieht man nur ganz bruchstückhaft auch bei der OMR, weil da kommt, habe ich gestern gesehen, halt ein Mertesacker und Kramer oder jetzt hier unser Footballer oder eine Kim Kardashian, die sehe ich halt bei uns nicht. Also abgesehen davon, dass wir mit unserem Setup gar nicht bezahlen könnten, aber Die geben mir nicht den Mehrwert für eine Fortbildungsplattform. Wir sind eine Fortbildungsplattform, ich will das bleiben. Das heißt, wer zu uns kommt, hat auch Masterclasses, auch gekaufte Masterclasses, aber wir haben einen 25-köpfigen Expertenrat, der jeden Vortrag kuratiert. Also egal, ob gekauft oder nicht, bei uns muss man Sales Guidelines unterschreiben, also Pitch Guidelines. Du darfst nur bestimmte Dinge und du musst mit dem Expertenrat dich abstimmen und der hinterfragt das auch und so weiter. Und dementsprechend haben wir eine sehr hohe Qualität, was die Tiefe der Vorträge angeht, was bei 150 Stück auch echt nicht einfach ist und ein saugroßer Aufwand. Und auch auf Teilnehmerseite sprechen wir ganz gezielt vor allem Führungskräfte an. Das behaupten zwar auch alle anderen, nur wir zeigen es auch transparent auf der Seite. Könnt ihr euch ja mal anschauen unter OMT Summit, was wir da letztes Jahr so hatten. Wir wollen einfach, dass die Leute vor Ort auch in persönlichen Gesprächen eine hohe Qualität an Gesprächen führen können. So versuchen wir uns abzugrenzen. Das klappt mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, wenn man sich so die Recaps auf LinkedIn angeguckt hat im März, dass wir das schon einigermaßen so schaffen. Plus wir haben ein paar Services, die eine OMR nicht anbietet. Die OMR hat ein paar Sachen, die wir nicht anbieten. Also ja, die Ähnlichkeit ist da. Sie sensibilisieren uns auf den Markt. Das macht dann Demexco auch und noch ein paar andere Formate. Und deswegen bin ich gar nicht böse drum, dass es sie gibt.
Ja, hören dich nicht an, die. Kein Problem.
Zeit, ich wollte sagen, der, der Markt ist aus meiner Sicht natürlich auch groß genug, um genau das zu ermöglichen, dass es mehrere Teilhabende gibt, die da Events anbieten, die Konferenzen anbieten, die Weiterbildung anbieten. Und genau das sei schon mal gesagt, bevor wir es am Ende vergessen. Am 25. September ist in Mainz ja auch der nächste OMT-Event, der ansteht.
Tatsächlich habe ich noch ein viel besseres Format, was hier für euren Podcast viel besser passt. Also in Mainz ist eine Eintagesveranstaltung. Eine Eintagesveranstaltung, auf die ich sehr stolz bin, weil wir die jetzt zum 12. oder zum 13. Mal machen. Der Summit ist nächstes Jahr im März, aber was viel cooler ist, weil es um Gründer geht, wenn ihr hier Agenturen habt, die auch zuhören, das sind ja auch Gründer. Wir haben am 24.09. ebenfalls in Mainz einen Agency Day. Dort dürfen nur Agenturinhaber kommen. Und wir unterhalten uns dort über Unternehmerprobleme. Das ist ja genau das, was ihr hier auch als Thema behandelt. Das heißt, alles so roundabout, wie führe ich eine Agentur in der Gründung, im Exit, wie gehe ich mit Remote um, wie gehe ich mit Gen Z um. Schaut euch das mal an, OMT Agency Day. Wenn ihr ein Agenturbesitzer seid, Head-Offs gehen, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, bei Agenturen mit mehr als 50 Mitarbeitern, aber dann kommt gerne auf mich zu.
Nice, sehr schön. Da haben wir doch schon mal zwei Termine und zwei Events gepitcht, die definitiv zu dem auch passen, was wir hier vermitteln wollen. Genau, wir sind jetzt quasi ein Deep Dive in OMT und die Historie dessen. Und wir spüren ja auch, dass du vorhin auch schon mit dem Plädoyer für Spaß bei der Arbeit schon einiges dazu gesagt hast. Nichtsdestotrotz habe ich noch eine Frage an dich, weil wir auch spüren, dass es immer mal wieder eine Herausforderung ist für Menschen, eher in Phasen, die vielleicht nicht so gut laufen, wie man sich das wünschen würde, wo Herausforderungen auf einen zukommen, wo man nicht immer direkt die Lösung parat hat. Da ist es natürlich auch mal schwer, sich zu motivieren und genau daran zu arbeiten, an diesen Lösungen. Hast du da ein Geheimrezept für dich entwickelt? Weil ich habe irgendwie den Eindruck, du bist so voller Dynamik, ja, dass das für dich gar keine Herausforderung darstellt. Aber vielleicht ist da ein Tipp für alle anderen da draußen.
Oh doch, die Probleme haben wir auch. Und so gefühlt passiert jedes Jahr ein Knall, keine Ahnung, irgendwas, irgendeine Person eingestellt, auch voll drauf verlassen, dass das richtig funktioniert. Der kündigt und auf einmal stehst du von heute auf morgen wieder vor der ganzen Arbeit, die natürlich auf wessen Schreibtisch landet? Auf meinem, ist ja klar. Es gab Zeit mit Liquiditätsproblemen, es gab Zeit noch mit schwächeren Umsätzen, das kam alles. Wir haben wichtige Mitarbeiter verloren, weil sie irgendwie ein besseres Angebot hatten, wo wir nicht mitgehen konnten. Da kannst du noch so ein toller Arbeitgeber sein, am Ende ist das Geld halt auch wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich sind Probleme immer der Grund, etwas neu zu durchdenken. Und ja, Geldprobleme sind nicht cool. Gerade wenn es um die Liquidität geht, ist ja auch ein Grund, in die Insolvenz zu gehen. Kann auch ein Grund sein, einen Investor zu suchen. Aber unter Druck Anteile zu verkaufen, ist meistens nicht gut. Trotzdem, ein Gründer, der keine Probleme hat, den gibt's nicht. Das passiert nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt immer irgendetwas. Die können kleiner, die können größer sein, diese Probleme. Aber in der Regel gibt es das nicht. So, man kann sich in seinem Schneckenhaus verziehen. Man kann aber auch einfach mal zwei Tage vergehen lassen und dann überlegen, kann ich etwas grundlegend ändern, dass dieses Problem nicht mehr auftritt? Und manchmal geht das, manchmal nicht. Ich bin immer ein Fan davon, mich mit Personen auszutauschen. So habe ich den Agency Day damals gegründet, die diese Probleme vielleicht schon erlebt haben, die diese Probleme vielleicht kennen und mir einen Tipp geben können. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Wettbewerber, die eigentlich um dieselben Aufträge kämpfen wie ihr, trotzdem bereit sind, euch hier an einer oder anderen Stelle zu helfen, einfach weil es immer ein Geben und Nehmen ist und jeder Unternehmer irgendwann mal eine Person hatte, an der sie sich aufrichten konnte oder von der sie was gelernt hat. Und deswegen bin ich auch immer wieder bereit, anderen Gründern, selbst wenn sie genau das Gleiche machen wie ich, zu helfen. Ich habe auch gar kein Problem damit, mich mit anderen Konferenzen auszutauschen, was bei mir funktioniert und was auch nicht funktioniert. Selbst wenn ich mir damit Konkurrenz mache, weil ich glaube, auf der langen Sicht hilft mir dieser Austausch. Kurzfristig kann man mal einen Pitch verlieren, weil man einem die falsche Info gegeben hat. Langfristig, glaube ich, ist es immer beflügelnd, wenn man sich austauscht. Aber wie geht man mit Problemen um? Und ich glaube, diese Resilienz, immer gleich alles zu schwarz zu sehen. Auch im Fußball habe ich immer das Gefühl gehabt, an Niederlagen wachse ich besser als an Erfolgen. Und ich meine, diese Sprichwörter gibt's ja auch alle. Jetzt bin ich fast 47 Jahre alt und ich kann euch bestätigen, wenn ich sowas habe, dann, ja, ich gehe auch zwei Tage in mein Schneckenhaus und überlege mir aber dann erstmal, was kann ich machen? Dann fange ich mich an, mit anderen Leuten auszutauschen. Ganz häufig gehört dann auch Sport mit dazu, um abzuschalten und mal auf andere Gedanken zu kommen. Bei mir, bei anderen ist es vielleicht das Gläschen Wein oder der Urlaub oder was auch immer. Aber das hat mir immer geholfen, die Dynamik aufrechtzuerhalten und Lösungen zu finden. Und die Lösung kann auch sein, den Laden zuzumachen, ja, nicht falsch verstehen. Aber damit gut umzugehen, eben offen zu sein und alle Möglichkeiten zu durchdenken, ohne Tabus. Wenn man dazu bereit ist, kann man aus jedem Problem rauskommen, in meinen Augen.
Wenn es keine gesundheitlichen Probleme sind, die wirklich tiefgründig sind, das geht dann manchmal nicht. Aber das hatte ich zum Glück noch nicht.
Ja, danke dir für diese ehrliche Antwort, Mario. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, weil du ja jetzt schon über ein Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnte im Bereich Online-Marketing tätig bist. Was so, ist jetzt ein harter Cut, aber was sind so die Trends, die du siehst, die jetzt Gründer auf dem Schirm haben sollten?
Okay, das ist einfach.
Abgesehen vielleicht von.
Okay. Also ich glaube tatsächlich, und da müssen wir drauf eingehen, auch wenn KI momentan das Thema ist und viele schon nervt, wer sich da nicht in den Driver's Seat setzt, hat ein Problem. Und mir fällt das unglaublich schwer, mache ich keinen Hehl draus. Ich, zum Glück als Plattform kann ich einfach KI-Experten die Plattform geben. Nichtsdestotrotz müssen wir unseren Prozess uns ja auch damit beschäftigen. Meine Agentur hat jetzt einen Head of AI eingestellt, auch einen sehr renommierten, weil wir einfach uns in diese Richtung bewegen müssen. Wir müssen unsere eigenen Prozesse, aber auch die Prozesse der Kunden müssen wir uns genauer anschauen. Und da ist KI der ganz große Trend. Der zweite ist für mich Automatisierung. Also alles, ich meine, es kann ja gerade durch KI, kann auch Automatisierung viel besser werden. Man kann viel granularer arbeiten, man kann in Echtzeit arbeiten und so weiter. Das sind Themen, wer sich mit dem Thema KI nicht beschäftigt, der braucht sich über alles andere, glaube ich, wenig Gedanken zu machen, weil die Richtung, die Geschwindigkeit nimmt dermaßen Fahrt auf. Und ich glaube, wir sind noch lange nicht da, wo das hinführen wird. Und es ist jetzt schon sehr schnell. Man muss sich ja nur mal, keine Ahnung, Grüße gehen raus an den Pip Löckner, den Doppelgänger-Podcast anhören, wie schnell diese KI-Anbieter da draußen ihre ganzen Updates rausschicken. Also Anthropic ist ja gefühlt wöchentlich dabei. Das ist der Wahnsinn, wie schnell das vorangeht. Und ich glaube, das wird noch viel schneller werden. Das ist ein Thema, was sich wirklich exponentiell entwickelt. Dass es eh schwer ist, da hinterher zu gehen, aber in seinem Rahmen, um A, effizienter zu sein, ja, vielleicht auch günstiger zu werden, weil der Preis ist leider eine große Komponente, gerade im Dienstleistungsmanagement. Wie schaffen wir es, Werte zu erzeugen, effizient zu bleiben, sich damit zu beschäftigen? Und das geht nicht ohne KI. Automatisierung ist das Zweite. Ansonsten ist, ich mache ja selbst jedes Jahr so eine Trendumfrage im Online-Marketing und präsentiere die auch immer bei uns auf der Konferenz. Das sind die Themen, die ganz weit weg sind von den anderen. Dann gibt's natürlich noch das Thema Daten. Das ist etwas, was ich sage, seit 2013, 2014 schon sage, entscheidet nicht auf Basis falscher Daten. Das ist ein ganz, das kann ein sehr teures Unterfangen werden und auch tatsächlich das Unternehmen kosten. Seine Daten im Griff zu haben, ist nicht nur jetzt in Zeiten von KI, das war auch vorher schon wichtig. Ich glaube, ein Blindflug kann mit Glück auch funktionieren. Und wenn man da 3-4 Mal in die richtige Richtung marschiert ist, dann vernachlässigt man vielleicht auch seine Daten. Das ist falsch. Es reicht ein Moment, eine falsche Entscheidung, um alles kaputt zu machen. Ich sage nicht, dass ich das immer so gemacht habe, gell? Nicht falsch verstehen. Ich habe sicherlich oft auch Glück gehabt oder ich habe vielleicht auf Basis falscher Daten entschieden, wo ich dachte, es sind richtige Daten. Aber ich versuche mich zumindest ausgiebig damit zu beschäftigen. Das sind die drei Dinge. Ich glaube, Entscheidung auf Basis falscher Daten zu treffen und eine richtige Evaluierung im Nachhinein, das sind die Dinge, die ich in vielen, teilweise renommierten Unternehmen, teilweise DAX-Unternehmen, trotzdem nicht sehe oder richtig aufgesetzt sehe. Und das finde ich fatal. Und das ist für mich nicht unbedingt ein Trend, aber es ist für mich das, was meiner Meinung nach immer noch das A und O ist. Und jetzt durch KI noch mehr, weil je besser die Daten, desto stärker die KI.
Ja, danke dir für den Ausblick. Wir haben es, glaube ich, vermutet, dass du KI sagen wirst, aber ich glaube, man kommt auch einfach nicht mehr drumherum. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Und heißt halt auch, wenn ich jetzt Gründer bin, wir nehmen jetzt einfach das Dienstleistungsbeispiel, weil wir das jetzt schon mehrmals gehört haben. Das heißt, du würdest auch jedem Gründer jetzt Gründerin raten, wenn man jetzt im Dienstleistungssektor, sei es jetzt eine Agentur oder so aufmacht, dass man auf jeden Fall das Thema KI mit in seine Prozesse mit integriert, um halt vielleicht bestehenden Wettbewerb, sei es auszustechen oder halt dagegen anzukommen.
100%. Ich würde es gar nicht unbedingt auf die Agenturen. Die Agenturen, also wenn wir jetzt über Online-Marketing-Agenturen reden, die sind sie dem sehr nah, weil wir sind ja eh in einer modernen Dienstleistung unterwegs. Also wie lange gibt es jetzt Online-Marketing? Lass uns mal woanders hingehen. Lass uns mal in einen, keine Ahnung, Friseur reingehen. So, der Friseur wird nicht mit KI Haare schneiden, aber der kann wichtige E-Mails immer, also ein Friseur, der vielleicht nicht gut ausgebildet, ich will niemandem zu nahe treten, aber mein Friseur, wenn der schreibt, sind da nur Rechtschreibfehler drin und so weiter. Man wird überhaupt nicht für ernst genommen. Warum das nicht mit der KI optimieren, wenn ich einem Partner, einem Dienstleister, also ein Friseur arbeitet ja auch mit Marken zusammen oder wie auch immer, wenn ich denen schreibe. Ein ganz wichtiger Punkt wie KI, die Qualität und das Ansehen des Friseurs gegenüber jemand anderen steigern kann. Was ist denn mit einer Social-Media-Strategie? Klar, ich kann eine Agentur beauftragen. Ich kann aber auch einfach, wenn ich jetzt der Friseur bin, der keine 5.000 Euro im Monat ausgeben kann dafür, der kann sich trotzdem mit ChatGPT mal ein paar Anregungen geben lassen, was er vielleicht auf Social-Media posten sollte. Da brauche ich keine Agentur für. Das kann ich ganz einfach mit KI machen, mit ganz einfachen Dingen kann ich mir helfen lassen, auch in unserem Bereich. Was ist mit Rechnungen? Ein Unternehmen bekommt 500 Rechnungen im Monat. Wenn das manuell angefasst wird, da reden wir auch über Automatisierung, aber da hilft auch KI ganz viel, da gibt es ganz viele gute Verknüpfungen. Wenn jede Rechnung nur 10 Minuten dauert, in der manuellen Betreuung von Annahme bis Ablegen bis zum Überweisen, dann sind wir bei 5.000 Minuten. Rechnet euch mal aus, was das ist. Wenn ich das auf 2 Minuten pro Rechnung runterbringe, kann ich einen Mitarbeiter sparen. Dann reden wir über 3.000 bis 5.000 Euro. Dann kann die Buchhaltung vielleicht statt 5 Personen nur 4 Personen haben. Das geht auf jedes Unternehmen. Das ist total egal, wie groß es ist. Du kannst überall, wenn du dich mit KI beschäftigst, frag doch mal die KI, was in deinem Bereich sie dir empfehlen würde, was du mit KI verbessern kannst. Auch dafür kannst du die KI benutzen. Also es ist überall da und da geht es ja auch weiter als Google. Ich bin SEO und bin ein Riesenfan von Google, nicht falsch verstehen. Aber warum hat denn Google auf AI Overviews umgeswitcht? Die möchten ja auch immer mehr die Antwort passend geben und es wird auch immer besser. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen, 10% ist immer noch falsch. Dann sagt man, boah krass, wenn ich diese 10% habe, das kann ja fatal sein. Stimmt, frag mal 10 Leute, da kriegst du 5 falsche Antworten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die KI ist trotzdem sicherer wahrscheinlich jetzt schon, als einen Menschen zu fragen, im Durchschnitt. Im Einzelnen wahrscheinlich nicht, aber im Durchschnitt ist sie jetzt schon besser. Und klar kannst du auch mal Pech haben, du kannst auch mal an einen Arzt kommen, der dich falsch operiert, auch wenn er es richtig gelernt hat. Das ist scheiße im Einzelfall, müssen wir nicht drüber reden. Die Frage ist, wo treffe ich im Durchschnitt das Beste? Und da ist die KI jetzt schon so weit, dass sie meiner Meinung nach bessere Antworten gibt. Jetzt geh mal ein Jahr weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr lange dauert, bis wir da bei 99% korrekten Antworten sind. Und dann, egal in welchem Bereich, und wenn du nur die Fragen stellst und dann Experten nicht mehr fragen musst, ich glaube, ihr kommt so sehr, sehr, sehr schnell, viel schneller weit.
Da würde ich gerne noch einmal kurz reingehen, weil wir jetzt gerade von kleineren Betrieben auch gesprochen haben. Jetzt gerade mal, wenn mein Bauchgefühl, dass es trotzdem noch jemanden Externes braucht, der vielleicht KI-Experte ist oder gab jetzt ja auch eine Zeit lang oder gibt es jetzt immer noch kleinere Agenturen, die jetzt gegründet worden sind oder Leute, die sich, die halt anderen Betrieben helfen, KI-Automatisierungen aufzubauen, aufzusetzen. Meinst du, das ist immer noch in den nächsten Jahren noch ein Thema oder kommen wir wirklich dahin, wir nehmen das Friseurbeispiel, dass er wirklich sich selber hinsetzen kann und dann an einem Abend selber sich so eine, weiß ich nicht, sei es jetzt E-Mail-Automatisierung oder irgendwas in dem Bereich selber aufsetzen kann oder meinst du, es braucht trotzdem noch den Experten, die Expertin, die halt auch das Know-how hat, sei es im Marketing etc., wie man das dann richtig aufsetzt und wie die Kommunikation mit dem Kunden zum Beispiel gestaltet wird optimal. Meinst du, das ist auch irgendwann obsolet und braucht man nicht mehr oder wie siehst du das?
Ich mag das Wort obsolet nicht oder dieses, man braucht sie definitiv gar nicht mehr. Nein, ich glaube, auch eine KI kann man hinterfragen, ja, nicht falsch verstehen. Die 10% geht dann, die falsch sind, das Unternehmen gibt eine falsche Auskunft, das kann fatal werden. Ist schon gut, wenn ein Experte nochmal drüber schaut, wenn es vor allem Außenkommunikation ist. Wenn wir jetzt über eine komplette E-Mail-Automatisierung reden, wäre schon sinnvoll, wenn jemand dabei ist, der vielleicht auch das passende Tool dazu ein bisschen kennt und der Friseur wird sich da nicht reinarbeiten. Jetzt lass uns da mal vielleicht auf ein mittelständisches Unternehmen gehen, was so 50 Mitarbeiter hat und sich auch leisten kann, einen KI-Berater einzustellen. Das hat wieder was mit Geschwindigkeit zu tun. Wenn du dann, ich glaube, du kannst das mit der KI zusammen lernen und selbst umsetzen. Ich glaube, du verlierst damit aber Geld, auch wenn du das Geld für den KI-Berater sparst. Weil der KI-Berater, der sich damit auskennt, der hat das schon ein paar Mal gemacht, der weiß das Werkzeug noch besser zu bedienen. Und der geht dann rein, analysiert eure Prozesse oder was auch immer und gibt euch natürlich viel schneller diesen Vorteil, der nach hinten raus im Zinseszinseffekt vielleicht viel effektiver ist. Und es geht nicht nur um mehr verdienen oder mehr schneller wachsen, es geht auch häufig darum, Kosten zu reduzieren. Und da würde ich immer einen erfahrenen, auch da KI-Berater mit reinnehmen. Und ja, im Online-Marketing läuft es darauf hinaus, dass in bestimmten Bereichen vielleicht gar kein Berater mehr gebraucht wird. Ich habe mir letztens gedacht, ich bin kein PPCler, ich kenne mich aber ein bisschen aus und habe gedacht, hey, ich baue mir jetzt mal eine eine Facebook-Ads- oder Instagram-Ads-Kampagne komplett mit ChatGPT oder mit Claude oder was auch immer und habe sogar die Ergebnisse von ChatGPT von Claude hinterfragen lassen und umgekehrt. Und das war geil, was ich da bekommen habe. Es war richtig gut und ich hätte auch zu 99% alles unterschrieben. Und trotzdem, ich musste immer feiner reinfragen, weil selbst ich als Experte hatte Probleme mit der Erklärung, dann den Business Manager von Facebook, von Meta zu benutzen und hat dann wieder eine Frage stellen müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Geschwindigkeit wird mit einem Experten trotzdem schneller sein und auch das kann dir wieder zu Marktanteilen oder wichtigen oder mangelnden Verlusten verhelfen, wenn du hier bereit bist zu investieren und schneller voranzukommen. Brauchst du es? Das hängt wieder von deiner intrinsischen Motivation ab, dich damit auch auseinanderzusetzen. Also auch ein Friseur kann Affinität zum Thema KI entwickeln und wenn man sich nur lange damit genug damit beschäftigt. Und dementsprechend, ich glaube, man kann das alleine, aber es würde halt um Längen länger dauern. Und dementsprechend würde ich immer empfehlen, wenn man es finanziell sich leisten kann, in das Vorinvestment zu gehen, jemanden zu engagieren, der das macht, um langfristig vielleicht auch mehr daraus zu ziehen. Das ist meine Meinung. Das sage ich nicht nur, weil wir da jetzt einen Service für aufgebaut haben, sondern ich hätte ihn nicht aufgebaut, wenn ich nicht dran glauben würde.
Ja, sehr schön. Danke dir.
Verständlich. Wir kommen jetzt auch tatsächlich schon so langsam in Richtung Ende unseres Podcasts, lieber Mario. Aber wir haben noch 2, 3 Fragen für dich, wo wir auch glauben, dass da etwas drinsteckt, was die Hörerinnen super mitnehmen können. Und ich starte mal mit der einen Frage. Und zwar, nehmen wir auf, dass Menschen Ideen haben und auch die Motivation haben, etwas Eigenes umzusetzen, etwas zu gründen vielleicht. Aber dass es irgendwie nicht klappt, in die Umsetzung zu kommen. Was würdest du diesen Menschen raten?
Es gibt da draußen natürlich auch Gründungsberater, ja. Da muss man ein bisschen immer schauen. Ich bin immer ein Fan davon, Kontakt zu einem erfahrenen Gründer statt einem Gründungsberater aufzubauen, um vielleicht die ersten Hürden zu nehmen. Wenn man es schafft, was wir zum Beispiel ab und zu mal gemacht haben, dass wir einen Gründer genau diese Hürden genommen haben und wir haben uns halt beteiligen lassen, dass er genau bei solchen Fragen zu uns kommen kann. Und da gibt es ein paar mehr da draußen, die so etwas tun. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Problem habt, in die Gänge zu kommen, das hat ja meistens einen Grund. Es gibt irgendeine Hürde, die du nicht, wenn es natürlich die intrinsische Motivation ist, hast du ein Problem. Aber wenn du, keine Ahnung, dich irgendwo festbeißt und einfach nicht weiterkommst, das kann ja im Bereich vielleicht auch das Amt sein oder was auch immer es ist, dann solltest du jemand holen, besorgen, vielleicht sogar beteiligen, der sich halt dort schon auskennt, der auch dir genau diese Hürde nehmen kann. Das wäre eine Option. Wir haben ja die Social Media dieser Welt. Wir können ja auch mit sehr vielen Leuten in Kontakt gehen. Das war damals gar nicht so einfach, als ich angefangen habe. Da gab es auch schon das ein oder andere Portal, aber es war natürlich noch nicht so breit wie heute. Und das wäre zum Beispiel etwas. Gründer-Events, ja, wo man andere Gründer findet, in Austausch gehen, einfach auch offen mit seinen Problemen umgehen. Ich glaube, das hilft. Man muss offen sein, man muss netzwerken. Wenn es natürlich an vielen Stellen hapert, dann muss man auch vielleicht mal hinterfragen, ob man selbst, egal wie man motiviert ist, der Richtige ist für eine Gründung. Es gibt auch Menschen, die sind keine Gründer, das muss man auch sagen. Es ist, wenn aber die intrinsische Motivation da ist, es zu tun, ist man eigentlich schon eine Stufe weiter als viele andere. Und ich glaube, dann schafft man eigentlich alles. Also meiner Meinung nach, wenn man es wirklich will und dranbleibt, dann kriegt man eigentlich alles irgendwie heutzutage geregelt. Also zumindest diese Anfangshürden.
Sehr schön. Das war doch ein schönes Takeaway für den Schluss. Danke dir, Mario.
Super. Jonas, hast du noch eine Frage parat, die wir unbedingt stellen sollen?
Also ich glaube, da würden einem jetzt noch, wir könnten, glaube ich, noch viel tiefer ins Thema eintauchen. Ich ärgere mich vielleicht auch ein bisschen, dass wir nicht einen konkreten Case vielleicht mitgebracht haben, in dem man jetzt hätte so eine kleine Mini-Online-Marketing-Masterclass hätte bauen können. Aber vielleicht können wir das ja mal irgendwann in der zweiten Folge machen, Mario. Ich hätte jetzt nichts mehr an die.
Super. Dann bleibt mir noch zu sagen, nämlich dir, Mario, danke für deine Zeit und für deine Insights, für das Wissen, was du hier auch mit anderen teilst. Und für alle Interessenten da draußen werden wir natürlich in den Shownotes die entsprechenden Links parat packen zu OMT, zu Marios LinkedIn-Profil, dass ihr euch da auch mal reinschauen könnt. Alle relevanten Links findet ihr dort. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns auf der nächsten OMT oder auf der OMR, Mario.
Ja, also OMR bin ich natürlich auch. Relativ viele Termine. OMT wäre mir natürlich dann lieber.
Machen wir so. Vielen Dank
dir. Alles klar. Vielen Dank für eure Zeit. 2. Folge können wir gerne mal machen. Habe ich kein Problem mit. Freue mich immer, wenn ich helfen kann. Und in diesem Sinne, hat Spaß gemacht.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.